Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Johnny, don't be scared. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vorpass. Mit dem Zitat musste ich halt anfangen, weil es einfach für mich das Zitat des Wochenendes war. Big G, herzlich willkommen. Wir schauen über die Six Nations am Wochenende und sind definitiv begeistert. Wie geht's dir, Big G?
Wir schauen über die Six Nations, genau so ist es. Mir geht's blendend nach dem Wochenende, der Wahnsinn. Na? Also.
Wie war der Einstieg für dich mit dem Zitat? Fandest du das wirklich geil?
Ich habe es nur halb gehört, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob es an meiner Verbindung lag, irgendwas mit Johnny, don't be scared.
Ja, also das hat Roman Poit zu Johnny Sexton gesagt, weil er gesagt hat, time off, ja, quasi sprich mit deiner Mannschaft. Und dann war Sexton so, nee, ich gehe nicht hin, also ich mache gar nichts. Und dann hat Johnny, don't be scared.
Ach so, jetzt verstehe ich das.
Wegen No-Foul und schneller.
Ja, ich habe es mitbekommen auch, wie er sogar mit dem Finger, glaube ich, wie Sexton mit dem Finger hochgegangen ist. Ne? Und so, nein.
No. Play. As you.
Ja, Roman, guter Mensch.
Obwohl, muss ich mal sagen, also worüber ich mich gefreut habe, natürlich diesen Zitat, aber am Wochenende bei den Six Nations keine rote Karte, keine so 10, wo wir sagen, oh mein Gott, was war das? 10, wo wir bestimmt halt vielleicht anderer Meinung sind, vielleicht teilweise bei den Sachen natürlich, aber was ich geil fand, das ist nicht so irgendwie so ein Riesending wie eine rote Karte, der irgendwie das Ganze durcheinander gebracht hat, und ich fand, alle Schiedsrichter haben wirklich gute Leistung gehabt. Wie gesagt, man kann halt Port mögen oder hassen, aber ich fand da so, außer so bei den Breakdowns, also bei den Offlin, war es halt also perfekt gepfiffen von ihnen, und auch die anderen Begegnungen waren auch, man hat kaum den Schiedsrichter bemerkt, glaube ich mal, und das finde ich immer am besten.
Lass uns direkt, wo wir gerade drüber reden, wollen wir direkt Irland-Schottland einsteigen?
Okay,
mit deinem Liebling? So. Ja. Oder? Weil Schiedsrichterentscheidung ist da ein guter Punkt, und warum die nicht passiert sind. Genau. Wie happy bist du auf einer Skala von 0 bis 10?
Mit der Leistung von Irland?
Oder? Ja, genau. Mit dem Sonntag. So. Ein Sonntag, ne? Du sitzt vor der Couch, Fadi sitzt vor der Couch, ein paar Bier offen.
Ich sehe es, kein Bier, aber ich sehe es nicht so dramatisch wie vielen Leuten. Ich war ja vom ersten und zweiten Spiel auch begeistert, also das gegen Wales, ich glaube, die rote Karte hat einen großen Einfluss, gegen Frankreich auch, also ich sah es nicht so schwarz, wie viele Leute in Irland das quasi irgendwie, das, die Spiele gesehen haben, das Spiel gegen Italien sowieso, ich fand irgendwie so, Irland, das hat nicht so weit entfernt von sehr gut, und das ist auch so ein bisschen, wie es am Wochenende war. Also Irland hatte schon super viele Chancen, super viel Druck ausgeübt, irgendwie kurz mal ausgeschaltet, ein Gehirn für ein paar Sekunden. Und da haben Schottland gepunktet, mindestens zweimal. Und ich finde, das ist einfach so irgendwie, was woran man mitnehmen kann und woran man arbeiten kann. Also irgendwie so auf der To-Do-Liste, so Work-On, sagen die zumindest in Irland, so Hausaufgaben, wo man wirklich hat sagen kann, okay, unsere Konzentration ist irgendwie nachgelassen in ein paar Situationen, oder unsere Defense, unsere Struktur hat irgendwie nicht so genau funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Und deshalb sehe ich das nicht so schlimm. Also ich fand, dass Irland deutlich die bessere Mannschaft war. Schottland.
Deutlich.
Ja. Okay. Ich fand, dass, wie gesagt, diese, man schaltet kurz den Gehirn aus. Bei 24-10 ist das Spiel eigentlich gegessen.
Ja, also ich glaube, darauf wollte ich auch hinaus.
Und da
in der wievielten Minute? 58. oder? Nee,
genau. Und das ist das Ding. Das Ding war eigentlich gegessen und eigentlich normalerweise, das ist halt, wo man sagt, okay, man bringt das Ding sicher nach Hause und da irgendwie kurz nicht aufgepasst, kurz geschlafen.
Ja. Also genau, was ist passiert? Erste Halbzeit, Öland, ich habe Öland ganz stark vorne gesehen in den ersten 20 Minuten, ne? Oder? Sehr dominant, sehr schnell. Und dann kam Schottland ein bisschen zurück am Ende der ersten Halbzeit, oder?
Ja, also Schottland auch phasenweise kam die doch wieder ins Spiel. Immer wieder so hochgearbeitet mit Straftritten. Ich glaube, was man über Rugby sagen kann, es ist ein recht simples Spiel am Ende. Wenn du deinen Standards halt nicht gewinnen kannst, dann wirst du auch kein Spiel gewinnen grundsätzlich. Und Sturm war, also ich meine, Gedränge relativ ausgeglichen, aber die Gassen absolut katastrophal für Schottland, haben, glaube ich mal, fast alle Gassen vertändelt.
Schottland hat 2 von 8 Lineouts verloren.
Damit gewinnst du kein Spiel. Ne?
Damit, da kann man noch wie gut sein in anderen Bereichen des Spiels. Ich denke, das erinnert mich an Australien so ein bisschen. Scrums haben sie 4 von 5 gewonnen, Irland 3 von 4, aber also Lineouts, das ist halt eine Statistik wie, weiß nicht, in irgendeiner Amateurliga oder so. Ne? Das weiß ich, damit kann man nicht zufrieden sein.
Genau. Und das ist halt einfach, wie gesagt, normalerweise hätte ich gesagt, dass Irland wirklich so mit 24-10 ein paar Sachen, die mir so nicht ganz gefallen haben, vielleicht irgendwie so, ja, bei 24-10 vielleicht überlegen, wie man die Leute halt ein- und auswechseln kann. Vielleicht hat Irland zu lange damit gewartet. Einige Leute, die mehr Spiele so hinter sich haben und der Bank war relativ gut. Das heißt, das ist eigentlich, meiner Meinung nach, hätte man vielleicht noch mehr Leute einbringen können, um zum Beispiel Murray auf 9 zu bringen, um einfach ein bisschen Sicherheit für das Ganze und irgendwie...
Gar nicht reingekommen,
ja, Murray. Ne? Burns und Murray gar nicht reingekommen, das passiert also nie.
Selten.
Also, ja, kenne ich gar nicht aus irischer
Sicht. Aber Donald, also es tut mir leid, aber also Schottland war nicht so stark wie gegen England. Woran das lag, ja, gute Frage. Einstellungssache, Motivation, Lineouts verloren. Irland hätte das, wie du schon gesagt hast, bei 24-10 hätten die weg, bei den Minuten wegpacken müssen. Ja. Und der Versuch ist entstanden. Gehen wir doch mal bitte, wollen wir auf den Versuch eingehen von Hugh Jones war es, glaube ich, oder? Erster Ballkontakt, mehr oder weniger durchgelaufen, der gute Mann.
Ja, wie gesagt, das hat so einen Moment, wo aus irgendwelchen Gründen hat Irland so kurz Konzentration nachlässt, ausschaltet, eigentlich so beim Straftritt irgendwie so nicht so wirklich dabei zu sein. Das haben wir gesehen letztes Mal bei England, dass sie halt kurz ausschalten und schlafen und dann Wales hat es ausgenutzt. Das ist halt irgendwie gerade auch bei Irland passiert und das sieht man ja relativ selten. Das kann ja irgendwie passieren, aber das war irgendwie so compounding an error, also irgendwie so ein schlechten Ding zu machen und darauf noch was Schlechtes zu entscheiden und irgendwie mehr Sachen irgendwie nacheinander, irgendwie so wirklich Domino-Effekt. Schlafen beim Ankratzen, das ist das eine, irgendwie, dass man gar nicht reagieren kann, die Linie ziehen kann, ein ordentliches Tackling setzen kann. Du hast ja vorhin erwähnt, mit James Lowe sah nicht gut aus. In manchen Stellen dort zum Beispiel auch Stellungsspiel vom Schlussspieler, Stellungsspieler, also wie gesagt, diese defensive Linie, also Verteidigungslinie zu ziehen, da sind viele Sachen, die irgendwie, kann ich mir auch nicht gut erklären, warum das Systemfehler sozusagen hier auf einen Schlag ist. Und da Hugh Jones super frisch, hast du gerade gesagt, gerade reingekommen mehr oder wenig und hat auf jeden Fall einen ordentlichen Antritt und geht relativ unberührt hat da durch, leider, für Irland.
Und du bist 24-10 in Führung, dann kriegst du deinen ersten erhöhten Versuch rein und dann schnuppert die Gegenseite Höhenluft. Na, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Und dann kamst du noch einem Versuch durch die Stürmer, ne? Und da auf einmal steht's 24-24. Und du weißt nicht, wie dir geschehen ist, sag ich mal so.
Ja, Ja, das ist halt so wirklich, ja, so wie gesagt, habe so ein bisschen Überraschung aus dem Nix, ne? Also das, wenn man so einfach schaut, also ich glaube, man ist immer im Schlauer im Nachhinein, aber wie gesagt, so ein paar Leute hätte ich wirklich früher gebracht. Also wie gesagt, Murray hätte ich auf jeden Fall, also besonders weil die Art und Weise, wie Irland gespielt hat, mit diesem kicklastigen Spiel dann, also es ist gut dann, wenn du halt quasi irgendwie, okay, bitte, hier ist der Ball, wir führen 24-10, geben den Ball weg mit Boxkicks und so, ist total in Ordnung. Da wäre Murray meines Erachtens der Spieler hat dafür. Und weiß ja nicht so ganz, also man hat nach dem Spiel Andy Farrell hat so ein paar Erklärungen oder Begründungen dazu. Keiner hat so wirklich ganz verstanden, was er da meinte. Aber letzten Endes, man muss einfach trotzdem sagen, Chapeau, ganz am Ende, diesen Straftritt, also zum einen den zu gewinnen, also man muss es wirklich komplett Ryan Baird und Henderson auf deren Kappe schreiben. Ryan Baird ist, keine Ahnung, absolut riesengroß, so groß fast wie Devin Toner, aber kann auf jeden Fall den 100 Meter sprinten. Hat einfach mal, wenn man das genau anschaut, sieht man, dass quasi diesen links und rechts hat man normalerweise so Pillars. Verschiedene Mannschaften nennen das halt anders oder erster Verteidigungsperson. Und er wechselt gerade in dem Moment quasi mit Andrew Porter, damit er auf der rechten Seite kommt, weil er merkt, dass Ali Price will halt kicken auf die linke Seite sozusagen. Und da er so riesig ist, wir sehen es oft, dass von Itoji kriegt halt noch den Hand dran. Price muss natürlich zu dem Ball gehen, liegt schon quasi da, kann halt gar nichts machen. Genau, nach dem Tackling sozusagen und das Henderson gleich ran, gewinnt den Strafstoß ganz außen. Und man muss einfach sagen, das Ding in der 76. Minute, viele Leute haben gemeckert über Sexton, aber er hat ganzes Spiel gespielt, ohne am Ende diese entscheidenden Punkte zu treffen. Da muss man echt sagen, Respekt.
Dem Druckstand gehalten, nicht ganz die gleiche Situation, aber wie Frankreich vor 3 Jahren, der Kick am Ende. Die Nerven muss man erstmal haben, ne?
Genau, und ich meine, man hat einfach gesehen, wir haben das auch gesehen, es fing halt links an und ja, driftet halt so doch gerade so noch rechts rüber. Aber das war ein super schwieriger Kick. Also man hätte auch sagen können, okay, wenn es daneben geht, das war echt nicht leicht, besonders in den letzten Minuten. Und dann einfach mal den Druck aushalten, da muss man sagen, Respekt. Und wirklich dann den Ankick zu fangen und wirklich dann das Spiel zu Ende zu bringen, das war trotzdem aller Ehre wert, muss man sagen.
Ja, was nehmen wir davon mit?
Ja, schwierig, ne? Also ich
Mehr Fragen
glaube,
als Antworten, mehr Fragen als
ja,
Antworten.
wahrscheinlich ist, wie gesagt, wir haben es ja gesagt und das ist halt so ein Buzzword-Bingo mit Momentum und man sieht halt bei Wales, keiner hatte den auf dem Radar und die ziehen komplett durch. Irland wäre vielleicht eher Favorite als, oder mehr ein Favorit als Wales. Und diese entscheidenden Szenen hat in den ersten Spielen, ja, mehr Fragen als Antworten. Also man ist halt nah dran. Für mich, das Einzige, wo ich halt so ein bisschen Bauchschmerzen haben dabei ist, ist mir fehlt so immer noch so ein bisschen ein Prinzip und ein Konstrukt für was macht Irland, wenn die Turnover Ball haben, also den Ball erobern und wie greifen die halt an, also wie ist der Angriff in der Allgemeinen und das ist halt irgendwas, was grundsätzlich sehr, sehr safe und sicher war bei Joe Smith. Man wusste ganz genau diesen Starter-Plays, also wie man vom Lineout, von der Gasse und vom Gedränge hat angreifen will, diesen Standard-Moves. Und das fehlt gerade und man sieht, ja, dass es halt irgendwie nicht so ein rundes Ding ist. Wie wollen wir halt da angreifen, wenn wir den Ball erobern? Woran denken wir? Denken wir, ah, kick, kick, kick weg? Oder denken wir, okay, wir müssen suchen, irgendwo ist Platz? Und man hat es mehrmals in diesem Spiel gesehen. Und wenn man die ganzen Spiele betrachtet, sieht man das sehr oft. Und das muss ich mal ja auf das Trainer-Team und besonders auf Mike Catt halt zurückführen. Der ist ja in dem Trainer-Team für das Angriffsspiel zuständig, letzten Endes. Und da fehlt mir wirklich ein Konzept und man sieht, dass gute Spieler, du hast ja erwähnt mit Lowe, aber Ringrose auch, die sind irgendwie verunsichert. Das fehlt so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein und die sind eigentlich mega gute Spieler und das verliert man nicht über Nacht.
Moment, Donald, da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. war nicht die große Kritik an Joe Schmidt, dass er detailversessen war und dass er jeden alles auf dem Platz planen wollte? Und genau das, was du sagst, jetzt schlägt das Pendel ja in die andere Richtung aus, so wie du
sagst. Naja,
aber das, haben nicht alle gesagt,
halt, ja. Joe Schmidt. Das ist halt nicht so ein bisschen, also. Um das aufzuklären, wenn du dir vorstellst, also nicht, dass ich der kreativste Hintermannschaftsspieler war aller Zeiten, aber ein paar Standard-Moves, irgendwie, keine Ahnung, Toy-Share Pop, das ist halt nicht ausreichend auf dem Level. Das ist halt irgendwie so, okay, das sind unsere Default-Moves, wenn irgendwie wir wissen nicht, was wir tun müssen, machen so einen kurzen Toy-Share Pop und dann setzt man halt an und keine Ahnung, irgendwas. Ich meine, auf diesem Level müssen die mehr irgendwas geübt haben. Oder wenn man zum Beispiel in der Südhemisphäre guckt, was für Moves die hat bringen, oder die im Frankreich-Spiel diesen Versuch, was von Penault ganz außen angelegt wurde. Das ist halt so ein Set-Move. Ja. Da haben die Verteidigung studiert und gesagt, England wird so und so reagieren, wenn wir halt angreifen.
Ja, ja, ja.
Irland, also das ist Detail. Also das ist Detail. Ja. Und das ist nicht irgendwie, oh mein Gott, ist das lame oder lahmarschig oder schwierig für uns zu verstehen, sondern wir sprechen über die besten Spieler der Welt hier. Und das Schmidt hat den mitgegeben und gesagt, wenn es ein Left-Field-Scrum, linke Seite, Gedränge, irgendwo 15-Meter-Raum, so und so, das wären halt Baupläne, was ihr da ansetzen könnt. Und das ist halt nicht so viel Detail. Und ich meine, nur ranzugehen und sagen, was wollen wir halt machen? Okay, super Angriffsfläche. Machen wir irgendwie Täusche, Pop oder Hände und wir gucken mal, was passiert. Das ist auf dem Level nicht ausreichend. Und eigentlich entweder Mike Catt gibt denen keinen Plan hat mit oder er gibt denen was mit und die führen einfach das gar nicht aus. Und momentan sehe ich irgendwie keinen roten Faden hat dadurch und das ist halt nicht nur seit diesem Spiel, es war sehr deutlich in diesem Spiel, fand ich, aber in den anderen Spielen sieht man das auch, guck mal, in diesem Beispiel hatten wir, wo Standard den Ball erobert hat, geil, Pass zu Earls, da ist 3 gegen 1, Earls zu Ringrose und Ringrose denkt, ich krieg mal, warum, da war halt nichts. Da war nichts frei. Also ja,
sollte ein Weltklasse-Spieler das nicht im Spiel erkennen? Also muss ich dem das coachen? Muss ich dem auf dem Level das noch beibringen im Ireland Camp, wenn der da?
Nein, aber schau dir mal James Lowe an. Also für die Leute, die es zu Hause nicht sehen, der ist halt ein Weltklasse-Spieler, der wirklich geil auf Pro 14 Level ist und European Cup. Also wirklich top. Also er spielt schon Top Level, nicht Test Rugby. Das ist schon was anderes. Schau ihn mal bei Irland an. Sein erster Instinkt ist normalerweise, oh mein Gott, da steht mir gegenüber Ali Price, da läuft über ihn. Was ist am Wochenende passiert? Da steht mir gegenüber Ali Price, ich schmeiße den Ball ins Aus.
Ich schmeiße den Ball ins Aus und nach vorne, glaube ich.
Oder so. Das ist nicht, oh mein Gott, der ist halt irgendwie, wo sein Setz muss sein, so irgendwas stimmt halt nicht hundertprozentig. Und ja, vielleicht war es Overcoaching von Schmidt, vorzuschreiben, was sie in jedes Szenario machen müssen. Aber hier war es so ein bisschen willkürlich. Und das ist halt irgendwo, wo ich meine Bedenken habe zu, wie soll man eine Mannschaft wie zum Beispiel Irland gegen England aufkommen, mit sehr starker Verteidigung. Wie wollen die diesen Schloss lösen? Ne? Es gibt mehrere Wege sozusagen, ja, mit der Brechstange.
Okay.
So, das ist halt, was hier so
beschlossen ist. Ich glaube, ich habe deinen Punkt verstanden. Gut, Andy Farrell ist jetzt seit wann? Anfang 2020 dabei? Also hat er jetzt so ein Jahr und 3 Monate, ne?
Genau, direkt so direkt nach der WM, also Ende 2019 ist er ins Amt getreten, genau.
Okay. Schottland schwächelt, Irland nicht ganz so überzeugend, aber trotzdem gewonnen mit Nerven aus Stahl. 2 Highlights noch, wer es noch nicht gesehen hat, einen Tight Head Prop sieht man selten, einmal steppen in dem Spiel. Ist der gute, wie ich ihn nenne, Ted Furlong, aber eigentlich heißt er nicht Ted, sondern, wie heißt er?
Teig Furlong.
Teig wie Teig zum Backen, oder?
Kann man so sich so merken, ja genau.
Okay.
Hat also 200 Taj, Taj ist es auf jeden Fall nicht.
Okay. Aber der hat 2-mal gesteppt. Wollen wir natürlich ekelhaftes sehen, wollen wir nicht sehen. Was anderes, wir müssen noch kurz bei dem Spiel bleiben, über Refereeing gesprochen. Ist dir aufgefallen, bei vielen Versuchen, Romain Point hat sofort den Versuch gegeben. Und es waren 3 Versuche, wo ich sagen würde, weiß nicht, der Ball springt halt irgendwie 15 Mal umher. Also einmal springt der Hock von der Brust ab bei dem verrückten Finn Russell-Versuch, wo wahrscheinlich jeder vom Fernseher dachte, der ist an die Hand gegangen. Also da habe ich gedacht, selbst Finn Russell.
Ja, in dem Fall ganz genau. Der hat ja gesagt, Versuch, on-field try, also weil er das Grounding und über das sicher war. Und das Einzige, was offen war, war das mit dem, also er hat auch gesehen, für mich kam es vom Kopf, aber bitte korrigiert sozusagen. Also ich glaube, das ist okay, das kann man schon geben, um auf dem Fernseher Schiedsrichter zu sagen, hey, eigentlich habe ich alles gut gesehen, Grounding war gut, Ball gegen den Kopf, das ist alles okay, außer ich habe irgendwie so eine leichte Handberührung nicht gesehen. Ich glaube, in dem Fall war okay. Das andere war so ein bisschen des Groundings, sozusagen von den anderen Versuchen, also man hätte sagen können, sind die Held-Ops, es ist halt undeutlich. Ja. Er ist ja reingekrabbelt, also an sich hat er aus dem Schiedsrichter-Sicht das Richtige gemacht. Er hat sich in die beste Position gestellt und hat die Entscheidung auf sich genommen, weil kein Fernseher-Schiedsrichter kann da was dagegen sagen, weil er ist ja reingekrabbelt und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Also dann hat er gesagt, Versuch,
aber
da kann kein Fernseher-Schiedsrichter sagen, nee, ich sehe kein Grounding da. Also Poat sagt, ich sehe den Grounding, da musst du keine Gedanken machen. Also finde ich okay.
Okay, mein Punkt, den ich hier loswerden will, die werden eine Ansprache bekommen haben, die Refs, und zwar, also ich meine, die haben sich, es war ein, genau wie England, Frankreich, ein brutaler Breakdown-Battle-Kampf, wie ich sagen würde. Wenn man da die Slow-Mo anmacht, bin ich mir sicher, da könnte man ein paar Karten verteilen oder so. Würde ich sonst was drauf verwetten.
Ja, das ist das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen, manchmal hat sozusagen der Gedränge habe auf beide Seiten so in Not irgendwie den Ball weggebracht und dann ist beim nächsten Kontaktpunkt irgendwie Strafzug dazu gekommen, weil es so unsauber war und manche Schiedsrichter schauen genauer hin. Poat ist bekannt dafür, dass es eher so, wie man sagt in Französisch, laissez-faire, so ein bisschen, der ist auf jeden Fall für Jouer bekannt. Und da glaube ich mal, da hätte man vielleicht mal irgendwie nochmal genauer schauen, aber das hätte das Spielfluss unterbrochen. Das
ist das Ding. Also, es ist so offensichtlich für mich gewesen, dass der gibt die drei Versuche, ohne mit der Wimper zu zucken. Man hört den Team O fast gar nicht oder selten während des Spiels. Und es wird auch nicht beim Breakdown jedes Mal angehalten, um sich sonst was in Slow-Mo anzugucken. Und so, das fand ich gut. Wollte ich nur mal sagen.
Die Shiris und so, die kriegen halt so Briefings halt auch danach und sagen, also das ist ja ganz normal, dass man so ein kleines Review hat oder vor dem Spiel sprechen die mit den Kapitänen und sagen, okay, ich achte stark halt darauf und man hat sie ja gesehen in den Anspielen bei diesen Abseitslinien von Italien, also Italien hat diesen tiefen Ball auf den Zehner und die kicken, also stehen die alle am Abseits und dann haben sie stark darauf geachtet, also ich glaube, im Grunde genommen machen die ja schon ein Learning by Doing. Also jede Woche sammeln sich halt mehr Informationen und verteilen sich das schon unter den Schiedsrichtern. Also es ist schon das Richtige.
Okay, ich meine, wir sind jetzt auch über der Zeit. Dann schließen wir mal mit dem ersten Teil ab, oder?
Machen wir kurze Pause, sind gleich wieder da in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück, Teil 2. Wir sind die Vorpass Boys und wir haben schon Irland und Schottland genau unter die Lupe genommen. Eigentlich das Highlight des Wochenendes war Le Crunch. Frankreich gegen England legen los wie die Feuerwehr, oder Big G?
Ich habe es zusammen wieder mit ein paar Engländern geguckt. Einem. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefreut, weil ich auch viele Franzosen in meinem Fantasy-Rugby-Team habe, aber Also da wusste ich schon, das wird hier ein schnelles, gutes Spiel. Und ich glaube, die erste Halbzeit war das Beste, was ich so in den letzten, weiß nicht, seit der WM, also dieses Jahr auf jeden Fall in den Six Nations, was ich gesehen habe. Danach ist es so ein bisschen abgeflacht oder so, aber es war halt auch die Spannung da, sag ich mal. Und es war halt auch wieder, also Breakdown unglaublich, die Leute. Also Tom Curry und auch Billy, unser Freund, ist wieder, hat zumindest einigermaßen okay Leistung gezeigt.
Ja, ich fand so manchmal ein bisschen eindimensional, was er manchmal gemacht hat, aber das hat zum Beispiel es möglich gemacht, dass die anderen so ein bisschen Style reingebracht haben. Ich fand einfach das als erste Halbzeit, das ist mit Abstand das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe in einer Halbzeit Rugby.
Also wie wir haben es eben schon gesagt, der Penalty-Try, ne? Also was für ein Set-Piece-Move, wie man so schön sagt. Vom Line-Out, von der linken Seite, also wer sich das nicht angeschaut hat, 32. Minute, bis dato.
Ja, genau, mit der 20-Meter-Gasse, den quasi Fiku fängt und dann quasi diesen Rugby League hat Round the World Pass macht, sozusagen. Da sieht man, also das ist halt was ich meine, im Gegensatz zu Irland, da haben sie meines Erachtens die Mannschaft studiert, gegen wen die spielen und sagt, die werden nicht damit rechnen, dass wir so eine Gasse versuchen dort in der Situation, in der Red Zone. Und die werden darauf spekulieren. Und die haben, und das ist halt so ein bisschen ein Punkt, die haben ja spekuliert, dass Slade nicht gut genug in der Verteidigung sein wird, beziehungsweise überfordert wird mit Fakatawa rennt direkt auf mich zu. Aber dieser Mann, der hinten rausgeht, da weiß ich nicht. Ich entscheide mich, okay, jetzt bin ich zwischen zwei Stühlen und habe jetzt gar nichts gemacht. Und ich muss mal sagen, Slade für mich war im Angriff gut. In der Verteidigung war oft als 13er sau schwierig, weil du echt die letzte Person da bist. Aber der war oft an dem falschen Mann oder an der falschen Stelle. Und das, ich glaube mal, das ist halt irgendwas, was Frankreich studiert hat. Also, dass sie gesagt haben, wir können mal Slade, also Ford, Farrell, Slade ausnutzen, indem wir das manipulieren und generieren. Und das ist Joe Schmidt. Er ist recht. Schmidt weiß, okay, die und die Spieler, die werden so und so reagieren in den Momenten. Und da hat es Frankreich studiert und gesagt, okay. Und ich meine, wenn du halt jemanden hast wie Jalibert, der, also sein Antritt ist unfassbar, also wie schnell ist der hat. Das hat nicht nur dort gezeigt, sondern mehrmals einfach gezeigt, okay, wenn du ihm einen Meter Platz gibst, sein Antritt ist so schnell, er ist schon weg. Und wenn du halt genau diesen Move halt anschaust, Farrell läuft einfach nur schräg über den ganzen Platz und ist derjenige, der ganz außen ist. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ne?
Also auf jeden Fall Szene der ersten Halbzeit, oder?
Obwohl das Ding von Teddy Thomas, muss ich mal sagen, also wie das gerade entstanden ist mit dem Chipkick und dann Dupont mit einem Hand. Also als Team-Try war das andere besser, also Individual war diesen Skill von Teddy Thomas, also das packt er manchmal schon aus bei Racing auch. Das fand er auch sehr, sehr gut, muss ich mal zugeben.
Also da muss man sagen, individuelle Skills, erste Halbzeit plus dieser Team-Try, den man offensichtlich einstudiert hat und dann auch exzellent ausgeführt hat. Ja. Das sind die beiden Tetris-Stücke, die beiden Komplementärstücke, die Zuhörer kennt gerade nicht sehen, aber ich mache hier das Tetris-Bild nach. Die zwei Hände ineinander gehen, ne?
Yin und Yang einfach mal.
Yin und Yang, dumm und dümmer, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Beides kommt zusammen und Frankreich konnte somit die erste Halbzeit, was haben die gewonnen? Ja, ne? 17-13, oder? Die erste Halbzeit lagen die vorne.
Ja, 17-13, genau. Ich meine, was, wo ich hatte irgendwie kurz, kurze kleine Verspätung, kam gerade irgendwie rein und da ging schon los bei Frankreich sozusagen. Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich schon beeindruckt war, wie sozusagen dran geblieben die Engländer sind. Also die waren so wie ein schlechter Geruch, die gingen einfach nicht so weg. Also es war halt einfach schon lobenswert zu sehen, okay, Frankreich macht wirklich ordentlich Druck und es könnte echt wirklich deutlich auseinandergehen, aber England blieb halt einfach dran, das muss man echt sagen, ne?
Ja, meinst du, das war... Ja, Frankreich hatte halt aber auch viel weniger, also weniger Ballbesitz und auch weniger Raumbesitz, also viel weniger. Ich würde sagen, eine reifere französische Mannschaft ein Jahr später hätte hier, ja, ich will jetzt nicht sagen, eher locker das Ding gewonnen oder nach Hause gefahren, aber...
Wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, was für eine England taucht da auf und was für eine Frankreich taucht auf. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, was für einen Einfluss das ganze Corona-Ausbruch in der französischen Mannschaft. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass sie echt nicht auf dem Fitness-Level waren. Also man hat gesehen, zweite Halbzeit hätte ich gedacht, da die Puste vielleicht ein bisschen aus. Ich weiß halt nicht. Wir wissen ja nicht ins Detail, was da ist, aber ich meine, viele von den Spielern, Dupont zum Beispiel, waren ja positiv getestet und ja, wir wissen nicht, was für einen Einfluss das hat. Also für mein Gefühl waren die schon ein bisschen müde, ja, irgendwie in der zweiten Halbzeit.
Und die zweite Halbzeit wurde ja auch schlechter, also insgesamt. Also was heißt schlechter, aber nicht mehr ganz so in Fahrt wie die erste Halbzeit, bin ich der Meinung. Und ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit Covid, jeder reagiert anders, manche Leute kriegen es gar nicht mit oder so. Aber wir haben es letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute da Vollgas dann weiter trainiert haben. Wenn du Covid, ich meine, du wirst ja auch nicht alleine laufen gehen oder so. Ja, vielleicht wirst du nur alleine laufen gehen, aber das simuliert ja keine Trainingssession mit deinem Spiel, mit deinen Mannschaftskameraden, sage ich mal so.
Ja. Und ich meine, halt letzten Endes, die hatten auch noch, sage ich mal, am Ende, also Frankreich hätte noch Chancen gehabt, aber es war irgendwie, Zug schon abgefahren, glaube ich mal. Also England hat auf jeden Fall das Momentum halt mitgenommen und mit 23-20 wahrscheinlich verdient gewonnen.
Ja, kann man. War der Itode-Versuch am Ende ein Versuch?
Ich habe es nicht gesehen, aber das ist halt wieder diesen Fall von, wir können es halt diskutieren, der Schiedsrichter ist halt da und sagt, alles gut, keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen, aber auch in dem Irland-Spiel bei Tyburn habe ich auch nicht das Grounding gesehen und man muss einfach mal zutrauen. Also letzten Endes wäre es so oder so wahrscheinlich ein Versuch gewesen. Keine Ahnung, kann man so sagen. Ich persönlich habe es nicht das Grounding sauber gesehen, aber der Schiedsrichter und das ist ja anscheinend.
Du? Ja, ich weiß, also was mir so ein bisschen fehlt, ist so, also ich kenne Schiedsrichter, die hätten da, glaube ich, auch Held abgegeben, sag ich mal. Zumindest noch eher bei dem Irland-Versuch, den du gerade angesprochen hast. Also mir fehlt da so ein bisschen, weiß ich nicht, so, vielleicht kriege ich es nicht mit oder so. Vielleicht muss ich mal Wayne Barnes nochmal auf Twitter folgen, damit ich das erklärt bekomme. Also wenn der Schiri das auch nicht gesehen hat. Also meinst du, der Schiri hat es in beiden Fällen hundertprozentig klar und sicher gesehen?
Zumindest das würde er behaupten, ja.
Ah, okay.
Also weil wenn du zum Beispiel, also der Fernsehschiedsrichter kann, also außer es gibt irgendwie einen krassen Winkel, der Schiedsrichter ist an sich näher dran, also in den Fällen, aber... Ja, also wir haben es ja gesagt, scheinbar haben sie quasi diesen Mitinfo quasi mitbekommen, zu sagen, versuch mal lieber mehr auf dem Platz zu entscheiden und wirklich diese Entscheidung direkt zu treffen und wenn es falsch wird, kriegst du eine Info. Und so war es ein bisschen am Anfang bei TNMO-Sachen. Der Schiedsrichter hat normalerweise gesagt, boom, und dann, wenn es wirklich deutlich falsch war, dann sagt der TMO, hey, nee, warte mal ganz kurz. Man hat es auch so ein bisschen gesehen bei Brace hatte ja, war das der bei Ewers oder bei der, genau, ganz am Ende, wo man gesehen hat, er hat den Arm zuerst am Boden und dann lässt sich treiben zurück sozusagen und dann hat er gesagt, Ball gewonnen, Strafstoß für England. Dann hat er gesehen und gesagt, nee, sorry, mein Fehler, oder von den Assistant Referee gesagt, nee, das ist ein Strafstoß andersrum. Also ich glaube, die versuchen zu entscheiden auf dem Platz und dann im Nachgang, wenn es wirklich falsch ist, hören die von jemand anders, hey, nee, warte mal, wir haben das gerade geschaut. Oder ich meine, die Fernsehschießer, die schauen das Spiel auch parallel halt und kriegen halt auch viel mit und sehen oder kriegen halt schrittige Szene direkt mit verschiedenen Winkeln. Normalerweise, wenn man nicht in Frankreich ist, wo man keine Winkel bekommt, was schlecht für die Franzosen wäre zum Beispiel.
Na gut, okay. Lassen wir das. Noch irgendwelche Schlüsselszenen in dem Spiel?
Ich meine, grundsätzlich, wir hatten ja viel über die Aufstellung von England gesprochen. Ich glaube, es hat sich schon bewiesen. Ein, zwei Leute haben auf jeden Fall deren Gelegenheit genutzt. Also jemand wie Max Mahlens fand ich gut, also nicht überragend. Ich weiß nicht, ob er dabei bleibt. Kaun Dicky fand ich super, hat er jetzt am Ende fast 70 Minuten oder sowas gespielt, war auch schon krank. Bin mir als unsicher, Mark Wilson fand ich nicht so bombastisch, hat schon viel Tacklings gesetzt. Weiß halt
aber
nicht,
gute Lineout-Option.
Gute Lineout-Option, genau, man muss so ein bisschen die Zusammenstellung. Ich bin mir so unsicher, ob die bei Ford Farrell 10, 12 hat bleiben, also längerfristig. Also Ford Farrell Slade ist nicht so die Kombo, glaube ich mal. Also es fehlt auf jeden Fall Tuolagi, also für mich.
Also wenn mir die, da wo du es gerade so sagst, die drei sind auch nicht die größten, ne? Das sind,
Ja, sind nicht die größten, ne?
Nicht die stärksten in, weiß ich nicht. Also wenn die sehen von der Statur, alle drei, weiß nicht, Slade wird wahrscheinlich noch am größten aussehen, aber ja. Es fehlt halt irgendwie so ein Panzerknacker oder jemand. Das muss nicht die 10 oder 12 sein, aber ich meine, Conor Smith war jetzt auch nicht so.
Ja, das ist gerade nicht das Spiel, was sie jetzt spielen. Dafür haben die Winopolis und Sturm und solches, ja, also wie gesagt, für mich grundsätzlich fehlt also dieses andere Option mit Tuolagi im Mittelfeld da. Das ist quasi eine Sache, der ist jetzt verletzungsbedingt sozusagen fällt halt aus natürlich, aber grundsätzlich würde er starten für mich.
Okay. Gut. Ja, und Frankreich?
Ja, wie gesagt, also...
Alle gut. Fakatawa, ein bisschen wahrscheinlich, den haben alle in der Fantasy 11, in der Fantasy 15 drin gehabt.
Fantasy 15, wer hat da jetzt?
Reden wir erstmal hier über.
Ja, also ich meine, Jalibert ist einfach mal, ich meine, 21, bald 22, glaube ich mal, das ist unfassbar. Also bis zur Weltmeisterschaft, zwei Jahren, also das, was sie anzubieten haben auf 10, ist unfassbar. Penault war super, Ficou war mega geil, Ficou. Doulin, weiß ich nicht, habe wenig gesehen, spielt Thomas, hatte mehr. Gute Momente, glaube ich mal. Fakitawa war solide. Ich meine, sein erstes Spiel hat wieder. Im Sturm wahrscheinlich der Hakler Marchand war der Beste für mich. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit waren die wirklich, also fand ich einfach müde und wussten, könnten halt nicht mehr so einen Rhythmus zusammenkriegen. Also es hat ein bisschen gefehlt. So, ich würde sagen, trotzdem ist Fabien Galthié happy damit und geht nächste Wochenende rein. Gegen
also richtig happy da nicht aus, ne?
Aber
du hast recht, um nochmal hier Match-Stats. Also zweite Halbzeit England dominant, was Raum und Ballbesitz angeht. Also da hat Frankreich echt schlecht ausgesehen. Also da sind die Zahlen, man sieht auch deutlich den Unterschied oder einigermaßen deutlich den Unterschied zur ersten Halbzeit. Das heißt, du hast halt mehr Ball, du hast halt mehr Druck, Franzosen müssen immer mehr verteidigen, sind zwar nicht schlecht, aber irgendwann brechen dann halt doch die Dämme, sag ich mal so. Apropos Weltmeisterschaft und ja. Lions und Super Rugby und hör auf. Okay. Es reicht. Wir machen
die Tickets,
weiter.
Die Tickets kann man kaufen.
Wir machen weiter in Teil 3 gleich.
Okay, dann bis gleich bei Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück. Teil 3. Big G, hast du deine Weltmeisterschaft-Tickets geholt?
Ja, jetzt lass uns doch erstmal langsam die Hörer hier noch abholen, Hörerinnen noch abholen für den dritten Teil, sage ich mal so. Ah, okay, heute sorry. War der 15.03.2021. Und was gab es heute?
Wenn man Mastercard besitzt, könnte man WM-Tickets kaufen.
Wenn man Mastercard-Besitzer ist, klar, dann konnte man sich als Weltmeisterschaftsfamilie anmelden, sage ich mal so. Ich hatte schon vorgestern mit Leuten die ganze Zeit drüber geredet, ich hatte selber nicht auf dem Schirm.
Echt?
Bis Samstag oder so hatte ich gar nicht gerafft, dass man heute die Tickets irgendwie kaufen kann oder so. Ich hatte mich, glaube ich, irgendwo auch schon mal präregistriert, aber dann weiß ich nicht, dass ich in Vergessenheit geraten. Lange Rede, kurzer Sinn, heute um 12 ging es los, gut zur Mittagspause. Ich habe mich auch noch registriert, habe auch noch meine Mastercard registriert. Und nach anderthalb Stunden warten und mehreren Browserfenstern offen haben mit verschiedenen VPNs, bin ich dann auch durchgekommen. Ich habe direkt nach Städtepaketen geschaut, weil ich dachte mir, oh, Nizza im September, da, Georg, da sehe ich mich. Ne? Mit Zigarette und Rotwein am Stamm. Keine Ahnung, wie ein berühmter Platz da heißt, aber da habe ich mich halt in kurzer Hose gesehen. Ne? Nizza ist dann aber leider nicht geworden, sondern irgendeine andere Stadt, die ich eigentlich nur vom Fußball kenne. Ich glaube, es ist Saint-Étienne. Nee, Marcel will ich auch noch kennen. Ich bin halt überall durchgegangen und es gab anscheinend Tickets in allen vier Kategorien. Ich glaube, Kategorie 4 ist die billigste gewesen. Ja. Die müssen nach 5 Minuten weg gewesen sein. Ich habe dann noch, warte, your order is confirmed, lass mich mal gucken. Ich glaube, es ist in Saint-Étienne, steht hier gar nicht. Stade Geoffrey Guichard. Also Australien, Fiji, Argentinien gegen Oceania One, Australien gegen weiß nicht, den Gewinner vom Rapid Charge Ding und Italien gegen Afrika 1. Naja.
Oh. Was denn? Also ein gutes Spiel dabei.
Ja gut, aber dafür kosten 4 Tickets 100 Euro. War halt die günstigste Kategorie.
Alter, 100 Euro?
Ja.
Ich habe in 2015 für Italien gegen Irland 125 Pfund bezahlt.
Für ein Ticket?
Yep.
Also ich konnte noch, als ich eingeloggt war, das war so um 13:30, 14 Uhr oder so, konnte ich noch Tickets von Kategorie 3 und 4 kaufen. So selbst, also Städte-Tickets, Städte-Packages.
Ja. Ja, ja, ja.
Also selbst so Japan-England. Dann hätte ich halt aber dann hätte man für 4 Spiele um die 300, 400 Euro gezahlt. Und ja, da waren halt auch ein paar Schrottspiele dabei und das war es mir dann nicht wert.
Ja. Ich habe mit Vivian in 2005 haben wir Wales Fiji geschaut im Millennium Stadium. Das war richtig geil.
Hm. Ja.
Das war richtig geil. Also Fiji, glaube ich mal, als Mannschaft kann man immer mitnehmen.
Ja, also ich bin gespannt, wer gegen Argentinien, gegen Ozeanien 1, das wird ja wahrscheinlich Samoa oder Tonga sein.
Ja, genau.
Naja, mal gucken. Also übermorgen, nee, warte mal, am Mittwoch geht's weiter, oder?
Genau, Donnerstag, glaube ich, 18. erst mit den für die Nicht-Mastercard-Leute vielleicht.
Mhm.
Und dann ist eigentlich, also es ist halt immer so, dass es halt verschiedene Stufen gibt. Erstmal wollen die natürlich diesen Packages halt los, weil die da den sicheren Geld haben für verschiedene Sachen. Und dann gibt es halt auch später den freien Verkauf, wo quasi einzelne Tickets auch noch zur Verfügung sind. Normalerweise haben sie so Blöcke, wo die halt, keine Ahnung, für die Mastercard-Leute da sein Hauptsponsor ist, haben die halt natürlich Kontingenten halt reserviert. Ich hoffe, dass es noch Spiele oder Karten gibt für ein paar Irland-Spiele. Mal gucken.
Mhm.
Genau, und dann kann man gucken. Also was ich halt auf jeden Fall geil fand in 2015, ist, dass man halt quasi die Tickets zurückverkaufen könnte ans Portal quasi selber. Und das war ziemlich praktisch, weil dann könnte man, wenn man sagt, okay, ich schaffe das Spiel halt nicht, könnte man das doch zurückgeben und dann könnte ein echter Fan dann davon profitieren.
Okay.
Vielleicht
gibt's. Na gut. Ich bin gespannt. Ich werde am Mittwoch, Donnerstag mich auch versuchen, wieder einzuloggen, aber ich will halt jetzt nicht Unmengen 400-500 Euro für 4 Spiele ausgeben, wo ich nur eins von sehen will oder so.
Wo, also was, also hast du schon Pläne dafür? Willst du das mit
dem? Nee, gar nicht. Achso, ich habe einfach nur nach Städten geguckt und ja, ich weiß nicht, so Südfrankreich eher als Norden oder Westen, ne? Ja. Weil es von einer Distanz mit dem Auto vielleicht näher zu erreichen ist. Ich weiß nicht, ob man oder ob man fliegt. Ja, weiß nicht, so ein Südfrankreich-Trip halt irgendwie mitnehmen, ne?
Willst du, also wollen wir dann
dich quasi mitnehmen? Nein, auf keinen Fall.
Sponsored bei irgendeiner Weinerei in Südfrankreich?
Ja, die werden nur auf Georg, den Deutschen, Teil der Prop warten, ne? Dass die mich sponsern, nach Frankreich zu fahren. Ohne irgendwelche Französischkenntnisse.
Echt?
Krass. Naja, doch, ja, die Schule Französischkenntnisse. Gut.
Aber wir hatten eigentlich noch, wollten wir noch über ein letztes Spiel sprechen vom Wochenende, Wales. Italien, also ich meine...
Achso, nee, eigentlich okay, wollte ich darüber nicht sprechen. Nicht. Oder okay. Du? Willst du darüber sprechen?
Nee, wir können einfach mal sagen, 48-7, 27-0. Ich glaube, die Debatte, was machen wir mit Italien, steigt halt wieder an, sehe ich bei verschiedenen Foren, Portale, die ich auf dem Schirm habe. Viele Versuche vertändelt von Wales. Irgendwie ein Ehrenversuch für Italien. Ja,
lass uns kurz mal, wer hat denn Fantasy Rugby gewonnen und wer in der Vorpassrunde und wer hatte.
Das habe ich nicht so auf dem Schirm. Also, ich muss auf jeden Fall viel einstecken von Leuten, die scheinbar behaupten, die hätten halt viel Ahnung und dann irgendwie auf irgendwelche tiefen Plätzen gelandet sind. Und ich hatte dann, war das Rekord? Ja, Rekord, Punkterholung, also. Ja, es war irgendwie schon mit 900, keine Ahnung, 70 Dinge.
979,9.
Keine Ahnung, mit Abstand von den Rest. Der nächste war irgendein anderer Typ.
922.
Und genau. Mit Jan Simon habe ich eine große Wette und darum geht es mir am meisten. Aber es war schön, diese Runde mit den meisten Punkten und auch natürlich grundsätzlich da Rekord zu setzen. Wir haben aber Frank und Owen auf jeden Fall ganz oben dabei, die fühlen gerade und ich glaube, ist es eng genug, aber ich weiß nicht, ob ich die beiden oder solche wieder einholen kann. Das ist schon, ich glaube, bei mir sind noch so 150 Punkte Abstand zum Platz 1.
Bei uns beiden, weil also ich bin 8. und du bist 10. Ne? Das muss man erstmal sagen.
130, 150 Punkte von der Spitze.
Ja, genau.
Ja, ich weiß halt nicht, ich
Donald, also sprech doch mal über dein Super Sub.
Ja, also entscheidend war halt einfach mal, dass ich die letzten Wochen irgendwie gedacht habe, okay, so jemand wie Max Malins hatte ich gewählt, weil ich dachte, okay, der ist halt relativ unbekannt, der ist aber super geil, wird irgendwann eingewechselt, weil nur zwei Hintermannschaftsspieler auf der Bank waren und am Ende hat er jeweils, keine Ahnung, 10 Minuten gespielt, hat gar nichts gebracht. Ich hatte einfach mal dieses Mal gedacht, dass im letzten Spiel Bigger früh runtergenommen wurde und dass es halt vielleicht nochmal vorkommen könnte. Und zumindest wurde halt Shidi vielleicht eine Halbzeit spielen oder 30 Minuten. Am Ende war es auch so. Er hat ja den Versuch gelegt und die Erhöhung geschafft. Also war für, glaube ich, mal 133 Punkte für einen Super Sub. Und im Vergleich zu deinem Super Sub Jamie George mit oder so, war es auf jeden Fall ein mächtiger Unterschied.
Ja, das ist natürlich blöd. Ich hatte meine 4 Wales-Spieler in der Startaufstellung und ich dachte mir dann, ja, warum nicht Jamie George? Vielleicht legt er mal einen Versuch, aber habe halt auch vergessen, dass der jetzt nicht mehr so gut war. Ja, ja, du hast schon echt keine schlechte. Du hast halt Adams zu deinem Captain gemacht. Du hattest auch Reece Sammet drin. Das sind halt mal locker 300 Punkte in der, in der Bank.
Man of the match.
Genau, 61 Punkte für den. Naja, gut, nicht enttäuschend. Hoggy. Ja. Ja, unser Mann, 26 Punkte, Fakatawa, 26 Punkte, ja. Da
ich
haben
meine,
halt
der Entscheidende ist halt Stürmer, quasi, ja, dass die Auswärtsmannschaften gewinnen hat. Das ist halt ja für mehr Punkte und ich habe einfach auf fast alle Auswärtsmannschaften sozusagen gesetzt und eher nicht für die Schotten, nicht für die Italiener.
Ich habe auf die Schotten gesetzt. Ja, auf die Italiener habe ich auch nicht gesetzt. Gut, Glückwunsch, Donald, du hast die Runde gewonnen. Freut mich total. Mal gucken, was nächste Runde passiert.
Mein Tapnungshobel ist von Jan Simon, ist alles gut.
Ja, also du hast Sidebets, Jan Simon, ihr habt mal zusammen gespielt, damals 1995, als du noch Fullback gespielt hast, ne?
Aus genau, ich habe ihn von Fullback verdrängt, ich war zu gut.
Ende der 90er.
Er quasi Ex-Lancer-Spieler und ich Ex-Couch. Ich Sofa-Verweiler sozusagen.
Sofa-Verweiler.
Okay. Lass uns noch vielleicht abschließen mit ein bisschen Super Rugby.
Ja, ich habe sonst auch nichts anderes geguckt, sage ich mal so.
Du hattest die falsche Halbzeit von dem Brumby-Spiel gesehen.
Also freitags wollte ich noch Bristol Wasp schauen, abends habe ich vergessen. Morgens gab es Western Force gegen Rebels 7-10. Da hat mir, ich weiß nicht, ob du mir geschrieben hast oder irgendwer anders meinte, halt, guck das nicht an. Dann bin ich Samstagmorgens, bin ich um 7 aufgestanden, um mir Crusaders Chiefs anzugucken, weil ein Neuseeland-Kollege mir geschrieben hat, dass wir dann während des Spiels diskutieren können. Der Typ hat sich nie wieder gemeldet. Chiefs, keine Chance. Also die ersten 20 Minuten waren die anscheinend gut, aber also waren die gut, konnten mithalten, aber dann Crusaders, Richie Mwanga, einfach Weltklasse. Chiefs keine Chance. Brumbies Reds habe ich dann auch noch angefangen zu gucken. Und irgendwann waren die Brumbies vorne, haben einen Maulversuch gelegt und ich dachte mir so, naja, gut, erste Halbzeit, da wird den Reds die Puste ausgehen. Bin dann halt Fahrradfahren gegangen. Komm halt wieder, sehe das Resultat 38-40. Und ich denke mir so, Mist.
James O'Connor auf jeden Fall, Big Balls, Balls of Steel.
Ja, was hat der geleistet?
Kicks einfach sauber, also wirklich Pressure Kicks geschafft, ne?
Waren ja die Finalisten letztes Jahr, ja.
Also ich meine, ein Versuch, über den viele Leute gesprochen hatten, war der Fuß im Aus, war das nicht. Also.
Crusader-Spiel.
Ja.
Der war im Aus, ne? Vom.
Nee, also war ja ein Versuch.
Nee, der war im Aus.
Nee, es war ein Versuch gegeben.
Ja, habe ich dir das nicht geschickt?
Ja. Aber sein Fuß, wie gesagt, in der Nordhemisphäre würde das nicht gelten. Also sein Fuß beruht auf jeden Fall den Rasen.
Ja, genau. Aber die haben sich die falschen Bilder angeguckt oder so. Also die haben.
Nee, die haben, also die wollten einfach den Versuch geben, weil es so geil war.
Na, die wollen doch nicht den Versuch geben, weil es so geil war.
Was für falsche Bilder, die haben die Slow-Mos. Es war klar, du hast es gesehen in den Slow-Mos, dass sein Fuß auf jeden Fall, auch wenn nur ein hauchdünnes Berührung, aber das ist auf jeden Fall den Rasen
berührt. Also Crusaders Chiefs, damit die Leute wissen, auch wovon wir reden, da hat der Winger, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ist auch wieder ein neuer Wing bei den Crusaders, der hat einen Versuch ganz am Anfang gelegt, ne? Oder?
Ja, und McKenzie schmeißt sich quasi so rein und der Impact stoßt halt quasi den Tube quasi ein bisschen zu 360 so durch die Luft, halt so Karate-Kick und der Einbein, ja, ich meine, ich finde es halt gut, das trotzdem zu geben, also das ist halt schon was Schönes, kann man belohnen.
Naja, also ich denke, die haben sich das nicht richtig angeguckt, aus Versehen und dann einen Fehler gemacht und ich glaube,
Roman Quatsch schon wieder am Start?
Joui, ja, halt drin.
Joui, blablabla. Na, das ist ein 3.
Anderes Spiel noch, was habe ich sonst noch gesehen? Sonntagmorgen.
Ich finde es extrem schwierig, wenn man quasi, wenn wir hier die Spiele haben und dort das alles irgendwie so mitzubekommen, weil, obwohl ich morgens um 6 jeden Tag geweckt werde, finde ich trotzdem irgendwie, dass man das auf dem Schirm hat, also außer dass man im Kalender das einträgt und kriegt so einen Reminder, also morgens am Freitag vergesse ich das immer, obwohl ich das locker gucken könnte zum Beispiel, aber ich vergesse das halt immer, ne?
Ich vergesse die Abendspiele immer, komischerweise. Naja, sonntags waren noch Blues gegen Highlanders. Highlanders eigentlich auch gar keine Chance, obwohl die noch 17 Punkte erzielt haben, aber Blues viel zu gut. Ich glaube, nächste Woche spielen die Blues auch gegen die Crusaders, was vielleicht ein richtig gutes Spiel werden kann. Ja, Premiership habe ich eigentlich gar nicht viel geguckt. Du?
Wir haben ein bisschen Highlights von London Irish gesehen, Paddy Jackson mit den Kicks. Ja, ansonsten leider keine Zeit groß für Premiership, aber das kommt noch. Haben wir noch andere Themen? Also ich meine, wollen es kurz noch anschneiden, aber das ist ja relativ bekannt mit der deutsche Rugby-Szenario, was quasi jetzt relativ aktuell ist, ne? Dass die Saison ja damit irgendwie nicht Ablaufsdatum Ende Mai müsste es alles abgesegnet werden und das ist ja nicht mehr so erreichen, ne?
Ja, also ich habe jetzt verstanden, es wird auch nichts im August angepfiffen, oder?
Okay, wow, das habe ich irgendwie nicht so ganz gesehen, aber ja.
Oder? Also so habe ich, weil man halt gar nicht weiß, Flickenteppich und so und Gesundheit und so weiter und so fort.
Okay. Ja, ich meine, wir können das vielleicht einfach ins Detail nächste Woche, das hat relativ frisch, aber vielleicht nehmen wir unsere Special Connection da und ja. Laden unsere Best Friend halt nochmal ein und besprechen das ins Detail.
Genau, Christopher.
Ja. Chris Cross.
Ja. Dann,
So, ansonsten würde ich mal sagen, wir freuen uns einfach mal auf das kommende Wochenende Six Nations. Das ist eigentlich normalerweise Super Saturday, aber dieses Jahr wird es nicht so ganz Super Saturday sein mit dem verschobenen Spiel von Frankreich-Schottland. Aber letzten Endes, ich meine, wenn Wales gewinnt, ist es sowieso gegessen, vorbei. Das Thema. Genau, das heißt, dass alle drei Spiele finden am Samstag statt. Und da kann man auf jeden Fall sich kuschelig auf der Couch machen und ein Bier nach dem anderen anstoßen mit deinem anderen Haushalt.
Mit einem, ja, maximal. Okay.
Bewusst dann genießen. Dann. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Big G, vielen Dank fürs Dasein, dass es einfach dich gibt, grundsätzlich. Danke an deine Eltern auch dafür. Und danke an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir freuen uns genau auf die Vorbereitung am Donnerstag. Da können wir auch ein kleines Preview machen fürs Super Saturday natürlich. Und ansonsten sehen wir uns nochmal am Montag. Also herzlichen Dank und bis bald bei Vorpass.
Vorpass.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.